Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Es gibt so Momente, wo man vor einer Predigt das ein oder andere nochmal klarstellen muss. Ne? Also, den Text habe ich mir nicht rausgesucht. Ja? Ich bin ja sozusagen öfter mal unterwegs und habe dann öfter die Bitte von Gemeinden, was könntest du denn machen? Und dann ist immer meine Rückfrage, was braucht ihr denn? Also was ist denn gerade dran? Worum geht's denn? Und trotzdem kommt es vor, dass dann die Gemeinden oder die Verbände auf meine Themenliste und Predigtliste zurückgreifen, sodass ich doch über einige Texte öfter predige. Über den heute Morgen habe ich noch nie gepredigt. Ich habe sozusagen die Unvorsichtigkeit begangen und Christian Hönemann eine Mail geschrieben und gefragt, gibt es denn irgendwas, was gerade dran wäre? Und jetzt bin ich sozusagen der Gemeindediener und diene mit dem Text heute Morgen. Nicht, dass Christian gesagt hätte, du musst darüber predigen, er hat es mir freigestellt. Aber er hat gesagt, wir machen gerade so einen Gemeindeentwicklungsprozess und ich mache eine Predigtreihe zum Thema Abraham. Da soll es darum gehen, wie man ein Segen wird. Und wenn du möchtest, freue ich mich, wenn du dich beteiligst, denn mit Predigtreihen im Friedenshof, ne, das, da muss man, ich weiß nicht, wer jetzt sich gemeldet hätte, wenn ich gesagt hätte, wir machen gerade eine Predigtreihe. Ne? Man merkt es ja manchmal nicht, weil so viel zwischendrin ist und dann kommt man gar nicht dazu, quasi über die Texte zu predigen, die von der Predigtreihe eigentlich dran wären. Also, ich bin dran und ich beteilige mich gerne bei diesem Thema Abraham, wie man ein Segen wird. Und finde es spannend, auch in diesem ganzen Gemeindeentwicklungsprozess so eine geistliche Grundlage zu legen aus einer Person, die genau das, was wir eben gesungen haben, von sich sagen würde, ich bin mit Gott im Bund, das ist mein Lebensgrund. Trotzdem werdet ihr gleich merken, dass dieser Text nicht gerade, okay, also Geschlechtsregister wären noch schwieriger. Ich lese euch aus 1. Buch Mose das 13. Kapitel und einige Verse aus dem 14. Kapitel und ich bin gespannt, was wir dann miteinander daraus machen. So zog Abram herauf aus Ägypten mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, und Lot auch mit ihm ins Südland. Abram aber war sehr reich an Vieh, Silber und Gold. Und er zog immer weiter vom Südland bis nach Bet-El, an die Stätte, wo zuerst sein Zelt war, zwischen Bet-El und Ai, eben an den Ort, wo er früher den Altar errichtet hatte. Dort rief er den Namen des Herrn an. Lot aber, der mit Abraham zog, hatte auch Schafe und Rinder und Zelte. Und das Land konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnten. Denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander wohnen. Und es war immer Zank zwischen den Hirten von Abrahams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Es wohnten auch zu der Zeit die Kanaaniter und Persiter im Land. Da sprach Abraham zu Lot, lass doch nicht Zank sein zwischen mir und dir und zwischen meinen und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht alles Land offen? Wisst ihr, wenn ihr das Licht ausmacht, mit meiner Kurzsichtigkeit, ja, das ist echt ein Problem hier. Echt, das fängt schon mal ganz schlecht an. Ja. Trenne dich doch von mir. Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten. Oder willst du zur Rechten, so will ich zur Linken. Da hob Lot seine Augen auf und besah die ganze Gegend am Jordan. Denn ehe der Herr Sodom und Gomorra vernichtete, war sie wasserreich. Bis man nach Zoar kommt, wie der Garten des Herrn, gleich wie Ägyptenland. Da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog nach Osten. Also trennten sich ein Bruder von dem anderen, so dass Abraham wohnte im Lande Kanaan und Lot in den Städten am unteren Jordan. Und Lot zog mit seinen Zelten bis nach Sodom. Aber die Leute von Sodom waren böse und sündigten sehr wider den Herrn. Als nun Lot sich von Abraham getrennt hatte, sprach der Herr zu Abraham, hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du wohnst, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn all das Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben für alle Zeit und will deine Nachkommen machen wie den Staub auf Erden. Kann ein Mensch den Staub auf Erden zählen? der wird auch deine Nachkommen zählen. Darum mach dich auf und zieh das Land in die Länge und Breite, denn dir will ich es geben. Und Abraham zog weiter mit seinem Zelt und kam und wohnte im Hain Mamre, der bei Hebron ist, und baute dem Herrn einen Altar. Am Anfang des 14. Kapitels wird dann geschildert, wie es Lot ergeht. Er wird in einen Krieg verschiedener Könige aus dem babylonischen Bereich oder aus dem Reich um Sodom und Gomorra hineingezogen. Und das führt dazu, dass er gefangen genommen wird. Und dann heißt es weiter, da kam einer, der entronnen war, und sagte es Abraham, dem Hebräer, der da wohnt im Hain Mamre, des Amoriters, des Bruders von Eschkol und Ana. Diese waren mit Abraham im Bund. Als nun Abraham hörte, dass seines Bruders Sohn gefangen war, wappnete er seine Knechte, 318, in seinem Hause geboren, und jagte ihnen nach bis Dan. Und teilte seine Schar, fiel des Nachts über sie her mit seinen Knechten und schlug sie und jagte sie bis nach Hoba, das nördlich der Stadt Damaskus liegt. Und er brachte alle Habe wieder zurück, dazu auch Lot, seines Bruders Sohn, mit seiner Habe, auch die Frauen und das Volk. Herr, wir bitten dich, gib uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Ich habe in meinem Auto seit neuestem so ein Navigationsgerät, mit dem ich reden kann. Ich muss also sozusagen, wenn ich das anmache, nur auf eine Taste am Lenkrad drücken. Viele von euch kennen das ja, für mich war es neu. Ich habe vorher 12 Jahre lang so einen alten Volvo gehabt, und dann muss ich nur sagen, Adresse eingeben, und dann kann ich sagen, wo ich hin möchte. Und in einem von 10 Fällen funktioniert es dann auch. Also mag an meiner Aussprache liegen, meistens kriege ich dann was angezeigt, was ich überhaupt gar nicht wollte, aber irgendwann funktioniert es doch. Es ist eine einzige Eingabe in meinem Navi, die immer funktioniert. Ich habe nämlich nicht nur die Gelegenheit, eine Adresse einzugeben, ich kann einfach sagen, Heimatadresse. Das ist cool, die habe ich gespeichert. Sobald ich also irgendwo unterwegs war und wieder nach Hause fahren möchte, muss ich nichts machen, als auf diese eine Taste an meinem Lenkrad zu drücken. Und wenn das Navi erscheint mit der Dame, die mich so selten versteht, sage ich einfach Heimatadresse und ich werde zum richtigen Ort gebracht. Das ist etwas, was wir von Anfang an von Abraham lernen können. Ein Heimkehrmodus zu haben. Wenn es darum geht, wie Menschen gesegnet werden, ein Segen sind, hat das damit zu tun, dass sie einen Heimkehrmodus haben. Ich will euch das kurz erklären, denn wenn man so einen Predigtabschnitt zum Predigen bekommt, ist ja immer spannend, mal zu schauen, was vorher stand. Vorher war eine große Hungersnot da, wo Abraham jetzt wieder hingekehrt war. Und weil die Hungersnot so groß war, hat Abraham sich mit all seinem Hab und Gut auf den Weg gemacht nach Ägypten. Aber er war nicht ehrlich. Er wusste, er hat eine hübsche Frau. Sarai muss eine sehr attraktive Frau gewesen sein. Und weil er nicht Stress kriegen wollte mit dem Pharao, so nach dem Motto, wenn der sieht, dass sie meine Frau, dann ich im Weg, also ich lieber nicht im Weg, ich sage mal, es ist meine Schwester. So läuft das. Sie kommen nach Ägypten. Der Pharao sieht die Frau des Abraham, begehrt sie, und da es ja nur die Schwester von Abraham ist, macht es ja auch nichts. Er nimmt sie in sein Haus auf oder in seinen Harem oder was wir uns immer da auch vorzustellen haben. Jedenfalls passieren da Dinge, die normalerweise, wenn eine Frau verheiratet ist, nicht passieren sollten. Und Gott ist es, der sich quasi am Pharao rächt oder der sich meldet und sagt, hör mal, irgendwas läuft hier schief. Schwere Plagen brechen über Ägypten herein, bis der Pharao versteht, was hier Sache ist. Und Abraham mit seiner Frau ziehen lässt. Abraham hat diesen Heimkehrmodus. Er kehrt zurück zu Gott. Wenn wir in der Heiligen Schrift und im Alten Testament immer wieder hören, dass Abraham so ein wundervolles Glaubenszeugnis ist. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit zugerechnet. Dann hat das definitiv nichts damit zu tun, wie unglaublich unfehlbar und toll er gelebt hätte. Es hat noch nicht mal etwas damit zu tun, dass er aus seinen Fehlern gelernt hätte. Denn kurze Zeit oder einige Jahre später, nach dieser Geschichte mit dem Pharao, passiert Abraham dasselbe noch einmal. Seine Frau und er ziehen ins Land der, ich glaube, es waren die, jetzt muss ich noch mal gucken, zum König Abimelech. Und wieder ist Abraham der, der seine Frau damals im knackigen Alter von schätzungsweise 85 Jahren als seine Schwester ausgibt. Wenn wir darüber reden, wie Menschen zum Segen werden, reden wir nicht über Unfehlbarkeit von Menschen. Wir reden am Beispiel Abrahams noch nicht einmal primär über Menschen, die aus ihren Fehlern lernen. Es wäre schon schön, aus Fehlern zu lernen. Aber ich finde es toll, dass die Bibel uns Menschen als Glaubensvorbilder hinstellt, wo man gar nicht mal sieht, dass sie aus ihren Fehlern lernen. Die machen das nochmal. Wenn Abraham eine Anlage hat, jemanden zu werden, der ein Segen ist, dann liegt das daran, dass er diesen Umkehr, diesen Heimatmodus hat. Ich war immer wieder, hat Gott zu ihm gesprochen. Also im Alten Testament, im Umgang mit Abraham, ist Gott in meinen Augen eine echte Flüstertüte. Ja, da wird permanent gesprochen. Immer und immer wieder redet er zu Abraham. Man hört ganz wenig, was Abraham zu Gott sagt. Aber Gott redet immer und immer wieder mit Abraham. Er ist derjenige, der immer wieder den Mund öffnet und ihm offenbart. Und auf dem ganzen Weg, sozusagen auf dem Lebensweg Abrahams, das kann man in der Geschichte dann später noch nachvollziehen, baut Abraham Altäre. Altäre sind Orte der Gegenwart Gottes. Es sind Orte der Erinnerung, aber sie sind Orte des Gebets. Und deshalb können wir uns Abraham vorstellen als ein Mensch, der auf den krummen Wegen seines Lebens immer und immer wieder diesen Heimatadresse-Modus hatte. Das macht einen Menschen vor allem anderen zu einem gesegneten Menschen. Dass das Gespräch zwischen ihm und Gott nicht abbricht. Es ist gar kein Zufall, dass am Anfang unseres Predigtexts Abraham zurückkehrt an diesen für ihn so gesegneten Ort, wo Gott sich ihm offenbart hatte, wo er einen Altar gebaut hatte, zwischen Bethel und Ai. Dort ist er, an diesen Altar kehrt er zurück nach dieser furchtbaren Erfahrung. Der Untreue, des Verrats an seiner Frau, die wenig zu melden hatte bei dem ganzen Thema. Nicht wahr so, also nach dem Motto, früher war alles so viel besser. Aber er kann zurückkehren an den Altar. Ein Segen sein heißt, einen Heimatmodus haben, umkehren können. Manchmal liegt unsere Zaghaftigkeit im Umkehren ja nicht daran, dass wir Gott nicht zutrauen, dass er uns umkehren lässt, sondern an uns, dass wir uns selbst nicht vergeben können. An Abraham kann ich lernen, die Fettnäpfchen, die ich nicht auslasse, können so zahlreich sein, wie ich will. Aber solange ich diese Altäre habe, diese Orte, wo ich Gott immer neu wieder suche, will Gott mich ein Segen sein lassen und mich segnen. Und dann ist es völlig klar, ein Leben, das ein Segen ist und das für andere zum Segen werden soll, ist kein Leben im Wohlfühlmodus. Das Zweite, was wir lernen können über die Thematik, wie man ein Segen wird, ist, dass es darauf ankommt, realistisch zu leben. Abraham hatte ja aufgrund dieses Betrugs mit seiner Frau und auch aufgrund dessen, dass er der Hungersnot ausgewichen war, unglaublich viel Habe. Also wenn es in unserem Text heißt, Abraham war sehr reich, dann müssen wir uns das wirklich sehr reich vorstellen. Und wenn jemand, wie man später liest, über 100 Männer einfach mal so losschicken kann, dann muss er einen unglaublich großen Besitz gehabt haben. Und Lot war auch nicht gerade arm. Und jetzt kommt es zu einem Konflikt. Konflikte gehören zum Leben von Gesegneten dazu. Konflikte sind nichts Außergewöhnliches. Konflikte ist nichts, was man sozusagen vermeiden könnte, denn Konfliktere heißt ja zusammenstoßen. Man hat sich ja in der Regel nicht ausgesucht. Manchmal sieht man schon lange kommen und weiß, irgendwann knallt's. Aber manchmal kommt es auch richtig plötzlich. Hier haben wir es mit einem völlig einen ganz klaren Interessenskonflikt zu tun. Hier ist Land und dieses Land ist zu klein für die großen Herden, für die vielen Menschen. Es bringt nicht hervor, was diese Menschen brauchen. Und deshalb gibt es Streit. Ich bin völlig sicher, dass vor dem, was uns hier erzählt wird, der Streit langsam immer mehr sich entwickelt hat. Man hat es quasi kommen sehen, dass die ersten Meldungen kamen. Du, die Hirten haben sich wieder gerauft unten am Brunnen und kannst du deinen Hirten nicht sagen? Und Lothar sagt, hör mal, also Entschuldigung, warum soll ich das meinen Hirten sagen? Sag doch du das mal deinen Hirten. Okay, beim ersten Mal ist die Decke, die Beziehungsdecke und das Miteinander so dick, dass du es überhaupt gar nicht dran kratzen kann. Das räumst du beiseite, ist nicht so schlimm. Aber dann kommt es wieder. Und dann kommt es wieder, weil die Ursache für diesen Konflikt ja nicht beseitigt ist. Und es wächst und es wächst und es wird größer und es wird größer. Und irgendwann kommen wir sozusagen an den Punkt, an dem uns diese Bibelgeschichte heute begegnet und die uns klar macht, wenn ein Mensch ein Segen wird, dann hat das nichts damit zu tun, dass sein Leben konfliktfrei wäre oder dass er mit Konflikten sozusagen immer die Augen verschließt und alles wird gut. Konflikte warten darauf, dass sie bearbeitet und möglichst gelöst werden. So schwer das ist. Abraham macht hier alles richtig. Denn wir dürfen auch das hierarchische Gefälle nicht vergessen. Es heißt manchmal, denn wir sind doch Brüder. Und später heißt es genauer, der Bruder, der Sohn seines Bruders. Abraham war der Onkel. In der orientalischen Hierarchie stand er weit über Lot. Dazu war er sehr, sehr reich. Er war der Ältere. Es ist gar keine Frage, dass Abraham das Sagen hatte. Die Verantwortung zum Handeln lag eindeutig bei ihm. Manchmal ist es mit unseren Konflikten nicht so leicht. Da ist nicht so klar erkennbar, wer jetzt sozusagen für die Lösung eines Konfliktes verantwortlich ist. Aber völlig klar ist, dass Konflikte, die man einfach so dahinschwelen lässt, sich in der Regel nicht lösen. Man kann unglaublich viel Zeug da drauf packen, aber irgendwann brechen sie aus. Und deshalb ist es gut, dass Abraham etwas macht, was gar nicht selbstverständlich ist. Er nimmt den Konflikt als Konflikt an. Und er übernimmt Verantwortung in diesem Konflikt. Er weiß, dass irgendwo er dran ist, dass es seine Sache ist, mit diesem Problem umzugehen. Was genauso genial und gut ist, ist, dass er sozusagen sachlich, sachbezogen mit diesem Konflikt umgeht. So viel auch inzwischen Persönliches zwischen ihm und Lot, vielleicht auch Neid, weil er noch reicher war. Mensch, Leute, was ein Luxusproblem eigentlich, ja? Dazugekommen war. Aber in all diesen Situationen, in denen er jetzt steht, bleibt er sachlich. Und vor allen Dingen, Leute, er versucht etwas Unglaubliches. Er will in einem Konflikt eine Win-Win-Situation schaffen. Am Ende sollen die Menschen sich in die Augen schauen und weiterleben können, trotz des Streits und trotz des Konflikts. Und deshalb macht er einen Vorschlag, der sehr weise ist. Also das hat so ein bisschen was zu tun wie mit diesen Teilen zwischen Kindern, ne? Also da denkt man ja gerade zwangsläufig dran. Also das ist wirklich genial, wie auch immer sich das mal überlegt hat. Also das ist ja ist ein super, also im Grunde ist es ja auch biblisch, salomonisch fast. Also wenn man teilt, lässt man den einen das zu Teilende in zwei Teile teilen, den anderen aussuchen. Fairer kann man gar nicht mit der Situation umgehen. So eine Situation will Abraham schaffen. Und deswegen überlässt er Lot die Wahl. Es ist völlig klar, am Ende dieses Konfliktes steht eine Trennung. Manchmal brauchen Konflikte, damit sie gelöst werden, auch Trennung. Hier bei diesem Interessenskonflikt ist es völlig klar, dass das nicht anders geht. Wenn das Land nicht reicht für alle, dann muss eben einer woanders hinsehen. Aber ihr könnt ja mal versuchen, das auf andere Themenfelder zu übertragen. Abraham macht es Lot leicht. Es ist kein religiöser Konflikt. Nicht alles, was in der Bibel steht, ist deswegen schon ein religiöser Konflikt. Aber natürlich gibt es in der Heiligen Schrift auch religiöse Konflikte. Der bekannteste, der oft auch als Beispiel genommen wird, dass man sich christlich ja auch gern mal trennen kann, ist der Konflikt zwischen Barnabas und Paulus nach der ersten Missionsreise, wo die beiden auf einmal nicht mehr zusammen unterwegs sind. Weil Barnabas Johannes Markus gerne mitgenommen hätte auf die zweite Reise und Paulus es nicht wollte, weil Johannes Markus inzwischen vom Glauben abgefallen war und neu zurückgekehrt war. Kann jemand, der Christus verleugnet hat, ist ein großes Thema in der alten Kirche, kann jemand, der Christus verleugnet hat und es bekennt, danach wieder ein vollmächtiger Diener des Evangeliums sein? Johannes Markus ist der Zankapfel zwischen Paulus und Barnabas. Und sie trennen sich. Und wir lesen nicht irgendwo in der Schrift, dass das darüber jetzt sozusagen zum großen Zerbruch der Gemeinde geführt hat und dass ab jetzt kein Segen mehr auf der Gemeinde lag. Die Ältesten verabschieden Paulus mit Gebet und so. Also ja, es gibt auch religiös begründete Konflikte, wo es darum geht, wie wir biblische Wahrheiten deuten und verstehen, wo es manchmal geboten ist, sich auch zu trennen. Aber das ist längst nicht immer und überall so. Und selbst wenn das Gebotene die Trennung wäre, dann ist die spannende Frage, wie man sich trennt. Ich habe deshalb nochmal diese Verse aus dem 14. Kapitel gelesen. Die Trennung zwischen Abraham und Lot hat nicht dazu geführt, dass sie sich Feind waren. Abraham hat nicht, als er gehört hat, dass Lot jetzt gefangen genommen wurde, weil er in dieses böse Land gezogen war mit den vielen, vielen bösen Menschen, dass er sagte, ja, das hätte ich dir gleich sagen können, ja, hast wieder deinen Schlund nicht voll genug kriegen können, jetzt guck, wie du da rauskommst. Sondern Abraham ist der, der hingeht und der versucht, ihm zu helfen und der ihn rettet und befreit, ohne ein einziges Zucken. Das Entscheidende an diesem Konflikt von Abraham und Lot ist nicht die Trennung, sondern dass auch dann, wenn es eine Trennung erfolgt, sie in einer Weise erfolgen kann, dass nichts zwischen den Menschen steht. Darüber reden wir. Wir reden nicht über Trennungen, die dazu führen, dass danach Menschen tief verletzt und getroffen sind und die große Hoffnung haben, sich nie mehr im Leben zu begegnen. Und ihr lieben Geschwister, die Zeiten haben sich seit damals nicht geändert. Wer in diesem Leben unterwegs ist, der kommt an Konflikten nicht vorbei. Und in der Tat, wie du das gesagt hast, die einen suchen sie wie die Nadel im Heuhaufen und die anderen vermeiden sie, so sehr sie nur können. Aber sie sind da. Und die Botschaft dieses Textes heute Morgen, den ich mir nicht ausgesucht habe, ist, wo Konflikte sind, löst sie. Versucht sie zu lösen. Übernehmt Verantwortung für Konflikte. Versucht sie überwiegend auf der Sachebene zu behandeln, auch wenn sie immer mit der persönlichen Ebene bezogen sind, auch wenn es immer auch Rollenkonflikte und Machtkonflikte und was weiß ich alles sind. Aber versucht sie so sachlich wie möglich und Schritt für Schritt zu bearbeiten und schafft bitte im Namen Gottes Win-Win-Situationen, wie das Neudeutsch heißt. Situationen, wo Menschen gewinnen können, wo sie, was in unserem Horizont oft nicht so wichtig erscheint, aber doch sehr wichtig ist, ihr Gesicht nicht verlieren. Also niemand, der über den Text in irgendeiner Gemeinde predigt, kann danach sagen, okay, das war jetzt aber nur vor vielen tausend Jahren, hat ja mit uns heute nichts zu tun. Wie ist es in deinem Leben? Wie sieht's aus mit Konflikten? In deiner Familie, am Arbeitsplatz. Ich finde es wichtig, dass wir diese Dimension des Glaubens nicht aus den Augen verlieren. Nicht die Konflikte sind das entscheidend Schlimme oder Gute, sondern wie wir damit umgehen. Und glaub mir, nach 30 Jahren in christlichen Leitungsämtern, ich weiß, wie schwierig Konflikte zu lösen sind. Und trotzdem glaube ich, wir dürfen das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Die negative Energie, die oft in Konflikten gebunden wird, steht dem Segen Gottes entgegen. Ich bin kein Optimist, der sagt, alles lässt sich lösen und alles lässt sich klären, aber wir können in der Bewältigung von Fragen mit Menschen sehr weit kommen. Also um das sozusagen nicht so theoretisch klingen zu lassen, sage ich mal, ich muss zum Beispiel um das Verhältnis zu meinem Vater sehr kämpfen. Das fällt mir nicht leicht. Das ist auch kein Konflikt, der sich grundsätzlich irgendwann mal lösen ließe, weil er sich immer an kleinen Einzelfragen wieder neu aufhängt. Das ist wie so ein Feuer, das mal gebrannt hat und noch immer wieder ist Glut da. Aber ich kann schon sehr viel dafür tun, dass ich mit den jeweils neu entstehenden Konfliktsituationen so umgehe, dass sie möglichst sachbezogen sind und dass möglichst keiner dabei sein Gesicht verliert. Und wir können dadurch besser miteinander leben, als wenn wir das nicht tun. Übersetzt das in eure familiäre Situation, in eure berufliche Situation. Man braucht Kraft für Konflikte und deren Lösung. Aber bitte glaube keiner, dass das Nicht-Bewältigen und Angehen von Konflikten keine Kraft bräuchte. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir uns dieser unbequemen Botschaft des Textes, den ich mir nicht ausgesucht habe, heute Morgen stellen. Und um das ganz deutlich zu sagen, das gilt auch für Gemeindekonflikte. Wenn man so wie ich Mitglied im Friedenshof ist und trotzdem aufgrund seiner Dienste höchstens 3-4 Mal im Jahr reinschneit, erspart man sich am besten alle Besserwisserei. Aber ich höre viel und ich lese manches und habe viel Kontakte und ich weiß, es kann überhaupt keine Gemeinde geben, die konfliktfrei unterwegs ist. Aber ich finde es eminent wichtig, dass wir uns deutlich machen, auf der Segensspur, die Gott mit Gemeinden gehen will, liegen Konflikte. Und es ist entscheidend, wie Gemeinden mit Konflikten umgehen. Und es ist entscheidend, wer in Konflikten Verantwortung übernimmt. Und mit welchem Ziel und welche Rolle er dabei hat und welche Rolle sie dabei hat und wie versucht wird, miteinander eine Lösung zu finden. Glaubt nicht, dass in einer großen Gemeinde Konflikte einfach mal so untergehen. Und deshalb ist dieser Text eine Ermutigung dazu, dass wir uns diesen wichtigen Fragen stellen. Mir ist dabei immer wichtig, ich habe ein halbes Jahr in den USA gelebt und ich war dort in einer Community Church. So nennt man in den USA Gemeinden, die in Orten gegründet werden, die so klein sind, dass es keinen Sinn macht, dass die Presbyterianer und die Methodisten und die Baptisten und die Lutheraner und die Pfingstler alle eine eigene Denominationskirche gründen. Also treffen die sich an einem Ort und sagen, hey, wir alles Christen, wir schaffen das schon, wir halten uns an die Bibel, dann geht's gut. Und dann bricht jeden Tag der Streit aus. Na, jeden Tag nicht. Aber es gibt Streit. Und ein halbes Jahr in dieser Gemeinde zu leben, wo tiefe Vertreter einer doppelten Prädikationslehre, Calvinisten mit Menschen des Vertreters eines freien Willens zu tun hatten, Großtäufer mit Kindertäufern, jegliche Form von Abendmahlsverständnis, jegliche Form von ethischen Überzeugungen, hat mich gelehrt, dass es geht. Dass das geht. Wenn ich anfange, in dem anderen den zu sehen, den Gott gesegnet hat und Segen will, wenn ich anfange, der Wahrheit des anderen für mich zu glauben, anstatt ihm immer nur meine aufdrücken zu wollen, wenn ich mir klar mache, wie realistisch die Bibel darin ist, dass es auf jeder Seite menschelt und dass es nichts zu tun hat mit Sympathie, wenn ich darauf aufgefordert werde, meinen Nächsten zu lieben, dann kann so eine Gemeinde überleben und sie kann es sogar gut tun. Mich hat das halbe Jahr fasziniert. Ich habe so Menschen getroffen mit tiefen, festen Überzeugungen, ich wurde da ja Tag für Tag zum Mittagessen irgendwo rumgereicht, ne, und habe deshalb viel mit Leuten auch in persönlichen Verhältnissen reden können, und die so klare Überzeugungen hatten und die mit einer Demut es geschafft haben, die Überzeugung des anderen leben zu lassen und ihre selbst zurückzunehmen. Konflikte leben nicht von der Frage, wer sie gewinnt, sondern Konflikte leben von der Frage, wie wir sie lösen, auch im Miteinander. Und weil ich es mir gar nicht anders vorstellen kann, dass wir als Friedenshofgemeinde auch unsere Konflikte haben, muss ich zu diesem Predigttext sagen, lasst uns die Konflikte nicht übersehen. Lasst uns nicht Schwamm drüber sagen, sondern lasst uns Verantwortung übernehmen, um Konflikte aufzuarbeiten und zu lösen, weil es offensichtlich auf dem Weg des Abraham wichtig war, dass man sich jederzeit treffen, in die Augen schauen und neu miteinander unterwegs sein kann. Das kann Gott uns schenken. Es gibt eine schöne Stelle im Römerbrief, da heißt es, und das finde ich für mich immer wieder so ein echtes Korrektiv, so viel an euch ist, Römer 12, 18, habt mit allen Menschen Frieden. Das ist ein biblischer Satz, da bräuchte ich eigentlich eine Woche lang nichts anderes mehr zu lesen. Und ich versuche es mal zu leben. So viel an dir ist, hab mit allen Menschen Frieden. Nicht Schwamm drüber, nicht gute Luft, Frieden. Ihr lieben Geschwister, der Weg Abrahams, ein Segen zu sein, hat auch etwas damit zu tun, dass er diese Konflikte angegangen ist. Einen anderen Aspekt dieser Frage kann ich nur kurz annennen. Es gibt eine schöne Formulierung in diesem Text, da heißt es, das Land konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnten. Da wird das Land sozusagen personalisiert. Was hält das Land aus? An Streit ist hier die Frage. Was hält an Land aus? Was hält die Erde, die von Gott geschaffen ist, die ja manchmal auch im Römerbrief eine eigene Stimme bekommt, wenn die ganze Schöpfung und Kreatur sich nach Erlösung sehnt? Was hält das Land aus an Streit? Was hält das Land aus an Umweltzerstörung? Eine Frage, die wir oft nicht wichtig nehmen, nicht wichtig genug. Was hält das Mittelmeer aus an toten Menschen? Nur weil sie nicht mehr in den Nachrichten sind, sterben sie nicht weniger. Da ist auch nochmal eine Dimension drin. Konflikte machen auch mit den Unbeteiligten etwas. Und sie verändern das Klima. Was hält das Land aus bei uns an Streit und Zwist und Zwietracht? Und ich finde, wir haben eine Aufgabe darin als Christen, anders mit diesen Fragen und mit diesen Herausforderungen umzugehen. Wie wird man ein Segen, wenn man diesen Heimatmodus einstellen kann, zurückgehen zu den Altären Gottes, wenn wir realistisch leben und Konflikte nicht vermeiden, ein drittes und letztes, wenn wir im Gottvertrauen leben, denn das Tun wächst aus dem Sein. Das Tun wächst aus dem Sein. Wenn es heißt, Abraham glaubte Gott, dann beschreibt das zuerst einmal nicht, was er tut, sondern es beschreibt ein zutiefst aus Gottes Erwählung gewachsenes Vertrauensverhältnis. Das ist das Entscheidende. Und das führt dann in unterschiedlichen Lagen zu unterschiedlichen Verhaltensweisen. Das hat dann indirekt mit der Konfliktfrage wieder sehr viel zu tun. Denn schaut, als Abraham Lot diesen Vorschlag macht, dann macht Lot etwas völlig Menschliches und Selbstverständliches. Er hebt seine Augen und Lot hob seine Augen. Er lotet sozusagen aus. Und er sieht das fruchtbare Land. Ah, herrlich. Vor der Zerstörung, wie Ägyptenland am Nil, fruchtbare Erde. Ja, ich habe zwar viel, aber nicht so viel wie Abraham. Klar, das nehme ich mir. Abraham ist nicht reich geworden, weil er keine Ahnung hatte von Viehzucht und von Vermehrung von Herden. Er wusste, wie das ausgehen könnte. Jetzt kann man sagen, es ist ja Schnuppe. Er war ja eh schon so superreich, dass die Bibel Superlative dafür verwendet. Aber die Problematik mit Superreichen ist meistens, es reicht ja nie. Es braucht trotzdem eine Herzenshaltung. Von Abraham heißt es einige Verse später, dass er auch seine Augen aufhob, aber er tut es, weil Gott es zu ihm sagt. Als Lot sich von Abraham getrennt hatte, sprach der Herr zu Abraham, hebe deine Augen auf. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Das Ausblicken des einen ist eingebunden in das Grundvertrauen zwischen Gott und ihm und das andere geschieht aus eigenen, nachvollziehbaren, mehr oder weniger guten Motiven. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig auf der Segensspur. Nicht, weil es gibt ja nicht diesen einen Kniff und wenn wir den befolgen, dann werden wir zum Segen, sondern es entsteht sowas wie eine Lebenskultur, die darin gebunden ist, dass ich weiß, in Gott ruht mein Leben und deswegen kann ich loslassen und meine Augen anders heben. Das ist ja sozusagen der Grundkonflikt seit der ersten Seite der Bibel, dass die Menschen die Äpfel oder die Frucht, besser gesagt, Apfel steht ja gar nicht, sehen, dass es gut davon zu essen wäre. Es gibt einen, die Augen heben und sich umschauen, was losgelöst ist von diesem Gebundensein in Gott. Und es gibt etwas, was sich in dieses Gebundensein in Gott immer wieder hineinnehmen lässt. Und das meint die Heilige Schrift. Und so entsteht Segen. Und das wünsche ich uns. Dass wir sozusagen bei den Entscheidungen, gehen wir links, gehen wir rechts, was wir im Leben immer wieder zu tun haben, dass in dieser Gebundenheit, diesem Grundvertrauen von Gott her sehen und deshalb auch anders urteilen und anders entscheiden können. Nicht wahr, wie das einige hundert Jahre später passiert, wo es um die Erwählung des Königs David geht. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Und die Bibel ist voll von Geschichten, wo Gott das Herz von Menschen sieht, deren Disposition sozusagen ausgerichtet ist darauf, die Augen zu heben mit Gott, in Verbindung mit ihm, nicht ohne ihn und schon gar nicht gegen ihn. Und ihr seht an Abraham, dass so eine Grundhaltung sich nicht immer durchhält. Dann kann man trotzdem seine Frau als seine Schwester ausgeben. Dann kann man trotzdem sozusagen, obwohl man die Verheißung eines Sohnes bekommen hat, mit der Magd ein Kind zeugen. Abraham, der als Glaubensvorbild gilt, hat viele Stufen seines Lebens gehabt, wo er nicht geglaubt hat, aber er hatte den Heimkehrmodus und er hatte das Grundvertrauen, in dem sein Leben geborgen war. Denn ansonsten kann man sich nicht erklären, wie tragisch unterschiedlich diese Lebenswege laufen, weil ich denke dann oft über Lot nach, ja? Mir tut der Lot so leid, der ja auch aus diesem Geschlecht kam, der sozusagen auch mit ausgezogen war. Abraham und Lot waren zusammen seit dem Tag, wo Abraham losgezogen war. Lot war immer im Schatten Abrahams auf dem Weg der Erwählung und der Sendung. Und schaut euch sein Leben an, ab dem Moment, wo er sich von Abraham trennt. Er zieht nach Sodom, er wird in den Krieg gezogen, kommt in die Gefangenschaft. Er bleibt ein Fremdling, ist der Willkür der Bewohner ausgeliefert, muss fast seine Töchter hergeben, damit die Menschen in Sodom und Gomorra Mutwillen treiben können, muss aus der Stadt fliehen, alles zurücklassen. Seine Frau stirbt. Und um das Ganze noch voll zu machen, zeugen im Anschluss daran, als er im Suff vor lauter Wein war, seine Töchter Kinder mit ihm. Und damit endet die Spur des Lot in der Bibel. Welch eine furchtbare Geschichte. Und ich bin nicht der, der jetzt sagt, oh, jetzt passt mal auf, dass es bei euch nicht so passiert. Sondern ich möchte es als Evangelium sagen, lass dein Leben immer und immer wieder umgeben sein von diesem Grundvertrauen, mit dem sich auch schwierige Wege und Zweifel und Abkehr aushalten lassen, weil Gott sie aushält. Gott hat in dem Weg mit Abraham nie Vorhaltung gemacht. So als wüsste Gott, dass Abraham nicht sozusagen Betragen eins kriegt. Aber das Tun wächst aus dem Sein. Und das Sein war geprägt von dieser tiefen Beziehung zwischen den beiden. Deshalb geht es nicht darum, dass wir heute auf Lot herabschauen. So nach dem Motto, schau dir diesen Versager an. Abraham und Lot stecken beide in uns. Es ist immer auch ein Lot in uns, der die Augen hebt und es gerne ohne Gott hätte. Und es ist ein Kampf in uns. Und es ist wichtig, dass wir diesen Kampf sehen und ihn führen und mit Gottes Hilfe auch bestehen. Weil so werden Segensmenschen aus uns. So wird aus einer Gemeinde eine Segensgemeinde, indem sie sich tief eingebettet weisen, dieses Grundvertrauen, das nur Gott ihm schenken kann. Und dann wächst aus diesem Sein in allem Versagen und in allen Fehlern auch ein Gott wohlgefälliges Tun. Abraham ist gesegnet und er wird zum Segen mit all seinen Problemen, weil er sie in dieser Grundanbindung an Gott vollzieht, weil sein Lebensweg gepflastert ist mit Altären, als Gedenkstätten. Ich gehöre zu Gott und Gott gehört zu mir und seine Verheißung gilt. Und ich will lernen, mit seinen Augen zu sehen. Und dann kann ich ein Friedensstifter und ein Erneuerer und einer, der Licht und Salz sein kann, in dieser Welt werden und sein. Und deshalb ganz zum Schluss an euch die Ermutigung: Geht mit eurem Kamel zu Hause richtig um. Ein Pater hat 3 Söhne und als er stirbt, vermacht er ihnen 17 Kamele. Und er sagt ihnen als Erbe: Der älteste Sohn soll die Hälfte bekommen, der zweitälteste Sohn ein Drittel und der jüngste Sohn ein Neuntel. Versucht mal 17 durch 2 zu teilen. Die Söhne sind voller Entsetzen, ja. Welch ein blödes Erbe, 17 Kamele. Mensch, ein Konflikt, die Hälfte, ein Drittel, ein Neuntel, geht doch gar nicht. Kommt einer vorbeigeritten mit seinem Kamel, hört sich den ganzen Stress an und sagt irgendwann: Wisst ihr was? Nehmt doch einfach meins dazu. Gebt euch mein Kamel. Bin ein Friedensstifter. Sind es 18? Die Hälfte von 18? Ein Drittel von 18? 6? Ein Neuntel von 18? Hey, ein Neuntel von 18? 2. 9 und 6 macht 15 und 2 macht? Und er steigt auf sein Kamel und reitet davon. Es ist echt ein Geschenk, ein Friedensstifter zu sein. In einem anderen Modus zu leben, das, was man hat, beizutragen, dass Menschen Lösungen finden und miteinander mit Gottes Hilfe unterwegs sind. Es gibt keine schönere Textstelle in der Heiligen Schrift, die von diesem anderen Geist der Christenmenschen redet, die geboren werden aus diesem Gottesvertrauen, dieser Sehnsucht, dass Gott in ihnen sichtbar wird als die Bergpredigt. Selig seid ihr! Weil das, was da beschrieben wird, können wir nicht aus uns tun, sondern aus Gott allein. Und das ist das, was Segensmenschen aus uns macht. In der Spur Abrahams, in der Spur so vieler Menschen, mit ihren Fehlern und Schwächen, Segensmenschen, weil Gott darin ist, weil der Umkehrmodus stimmt, weil Konflikte gelöst werden und weil das Grundvertrauen unser Leben trägt und hält. Das schenke uns Gott. Amen.